SWR 2 Zeitgenossen.
Frau Gerster, Sie waren in den vergangenen 40 Jahren Ihres Berufslebens als Journalistin, als Sachbuchautorin, als Fernsehmoderatorin tätig. Bis zum 26. Mai letzten Jahres kannte man Sie als prominentes Gesicht der Heute-Sendung. 23 Jahre lang haben Sie die moderiert. Seit 1998 3.661 Sendungen, hat der Kollege vom Sport bei Ihrem Abschied gesagt. Er hatte sie alle gezählt. Und der Abschiedseinspieler, der dann zu Ihren Ehren zu sehen war, also an diesem 26. Mai gelaufen ist, mit dem Rückblick auf Ihre Zeit beim ZDF, hat der ansonsten so gefasst und diszipliniert wirkenden Petra Gerster dann doch ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben. Wie schwer ist Ihnen der Abschied gefallen?
Ja, ich konnte mich ja eigentlich darauf vorbereiten. Ich wusste ja, wann Schluss ist. Trotzdem ist es dann plötzlich unwiderruflich, der letzte Tag. Und es berührt einen dann doch stark, weil es ist nicht einfach eine Etappe zu Ende und es beginnt was Neues. Natürlich beginnt was Neues, aber es ist einfach, das offizielle Berufsleben ist erstmal zu Ende. Und das ist schon so ein starker Einschnitt. Also das wurde mir in dem Moment, glaube ich, so physisch bewusst. Das war mir natürlich vorher schon bewusst, aber wie ich dann die ganzen alten Bilder von mir sah und dachte, ach Gott, ist die Zeit schnell vergangen. Das hat mir dann schon ein bisschen wehgetan.
Dennoch haben Sie ganz am Schluss der Sendung den ehemaligen Frankfurter Fußballtrainer Dragoslav Stepanovic zitiert mit den Worten, Lebe geht weiter. Ich kann das gar nicht so gut.
Ja, Steffi.
Also heute gefragt, bislang, wie fühlt sich das Lebe an? Das
sind ja 8 Monate. Es ging tatsächlich weiter. Insofern hat Stepi recht behalten. Es ging weiter, einfach dadurch, dass ich mit meinem Mann gleich weitergearbeitet habe an diesem neuen Buch, Vermintes Gelände, weil mich dieser Shitstorm, der mich nach dem Gendern ereilt hat, doch in der Anfangszeit sehr bedrückt hat und dann doch beschäftigt hat. Dadurch war ich direkt nach dem Ausscheiden auch den ganzen Sommer mit dem Buch beschäftigt. Und jetzt, nachdem es erschienen ist, sind wir auch weiter gut beschäftigt, weil es doch Medieninteresse gefunden hat, Gott sei Dank. Obwohl ja die Lesungen weitgehend ausgefallen sind jetzt wegen Corona.
Also auf das Buch werden wir auf jeden Fall auch noch im weiteren Verlauf des Gesprächs eingehen. Noch kurz möchte ich bleiben bei Ihrer Tätigkeit als Fernsehmoderatorin. Heute moderiert so viele Jahre lang, Tag für Tag, muss man immer wieder gucken, was ist auf der Welt los. Das gräbt sich ja irgendwie förmlich in die DNA ein. Im Stern stand letztens, Sie würden sogar noch immer davon träumen. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Schauspieler haben ja auch oft so einen Albtraum, dass sie auf der Bühne stehen und keinen Text wissen. Und das ist der klassische Traum. Also andere Leute träumen vielleicht vom Mathe-Abitur oder sonst was. Aber das habe ich jetzt wirklich schon 2 oder 3 Mal geträumt, seit ich aufgehört habe, dass ich kurz vor 7 ins Studio beordert werde und weder geschminkt noch angezogen bin, noch irgendeine Ahnung habe von den Nachrichten. Also das ist so ein klassischer Traum, aber er wird wahrscheinlich jetzt peu à peu
weniger werden,
ja.
Stichwort Albtraum. Gab es denn mal sowas wie ein Albtraumgespräch, sozusagen das schlimmste Gespräch, das Sie in Ihrer Laufbahn führen mussten? Können Sie sich da an was erinnern?
Also bei der Heute haben wir nur mal eine Zeit lang auch Gespräche geführt. Die waren aber, weil es ja ein Nachrichtenformat ist, wirklich beschränkt auf 3 Minuten. Insofern waren das 2 Fragen und PolitikerInnen haben geantwortet. Insofern war das nicht so sehr meine Domäne. Bei Mona Lisa habe ich natürlich immer Gespräche geführt, fast in jeder Sendung. Und das war für mich immer das Schönste an der Sendung, dass ich da nicht nur in die Kamera moderieren musste, sondern individuell auf Menschen eingehen konnte und zum Gespräch führen konnte. Das macht einfach mehr Spaß.
Sie haben ja nicht als Newsfrau angefangen. In Ihrem journalistischen Leben vor heute waren Sie nach dem Volontariat beim Kölner Stadtanzeiger und haben dann noch einen Ausflug zur Aktuellen Stunde des WDR gemacht und sind dann Anchorwoman des ZDF-Frauenmagazins Mona Lisa geworden. In der Taz, also in der Berliner Tageszeitung, haben Sie im Januar vergangenen Jahres gesagt, Sie seien Feministin seit Ihrem 14. Lebensjahr. Das heißt, als 1971 der Stern mit seiner Schlagzeile erschienen ist, wir haben abgetrieben, da waren Sie, glaube ich, 16 Jahre alt, haben Sie das schon als Feministin wahrgenommen?
Ja, also gerade dieser Sterntitel hat bundesweit ein enormes Echo ausgelöst, aber auch in meiner Familie. Mein Vater war Arzt und zwar ein sehr liberaler Arzt, der auch sich für die Antibabypille einsetzte und dem damit schon Exkommunikation angedroht wurde. Er trat dann von selbst aus der katholischen Kirche aus. Also das war schon in einer sehr konservativen Kleinstadt, damit machte man sich schon fast unmöglich. Und meine Eltern waren beide auch für das Recht auf Abtreibung. Also meine Mutter hatte immerhin 5 Kinder geboren und auch, wie sie sagte, auch Abtreibungen zusätzlich noch gehabt, weil in ihrer Zeit gab es keine Antibabypille und das war sozusagen auch so ein Überlebensmodus. Und diese Frauen zu kriminalisieren, da waren wir in meiner Familie uns völlig einig, das ist ein Unding und das muss aufhören. Also insofern waren alle für die Abschaffung des Paragraphen 218.
Sodass die Familie da eine Rolle gespielt hat bei diesem frühen Feminismus. Ich habe gelesen, auch ihre Großmutter
ja,
war nicht
also insofern
unwichtig.
Ist es auch keine direkte Eigenleistung, dass ich mit 14 mir das so bewusst gemacht habe, sondern es ist tatsächlich mir auch in die Wiege gelegt worden, weil meine Großmutter eine ganz selbstständige Frau war, die Kriegerwitwe war im Ersten Weltkrieg. Mein Großvater starb in Frankreich, in Andamane, in dieser furchtbaren Schlacht im Ersten Weltkrieg und sie war, glaube ich, 3 Monate verheiratet gewesen. Also er kam wohl noch einmal zurück und hat das Baby gesehen und dann kam er nicht mehr. Und sie kam aus einem behüteten bildungsbürgerlichen Haushalt, aber nicht irgendwie besonders wohlhabend und hat sich dann tatsächlich als Fürsorgerin durchs Leben geschlagen in Dresden und als Mutter eines kleinen Kindes und ist dadurch in Wind und Wetter immer durch Dresden gezogen. Heute würde man sagen, eine Sozialarbeiterin, aber damals sagte man Fürsorgerin und hat sich um Prostituierte, um Kriegerwitwen und in erster Linie um solche Frauen gekümmert und hat sozusagen auch aus erster Hand erfahren, wie schlimm die oft dran waren und wie wenig Chancen viele Frauen im Leben hatten durch eine Benachteiligung sozusagen von Geburt an. Und das hat sie stark beschäftigt. Sie war natürlich auch sehr engagiert für das Wahlrecht der Frauen. Sie ist 1892 geboren, also das war genau ihre Zeit. Und sie hätte wahnsinnig gern studiert. Und ihr Bruder hat studiert, Jura, und sie selber war genauso begabt, hochintelligent und durfte eben nicht Abitur machen und nicht studieren. Und die hat mir immer wieder auch von diesen Suffragetten erzählt, die also auf die Straße gingen und kämpften damals fürs Wahlrecht. Und sie hat es mit großer Sympathie begleitet und das hat mich natürlich stark beeindruckt.
Würden Sie denn über sich selber sagen, damals in Ihrer Jugend, also 14 aufwärts, dass Sie hatten vorhin gesagt, die Großmutter hat nicht gekämpft, aber würden Sie sagen, dass Sie so eine Art Rebellen waren, die gegen die Konventionen versucht hat zu protestieren?
Ja, also mein Bruder und ich waren eigentlich schon rebellisch veranlagt. Wir waren in einem sehr auch konservativen Gymnasium, das altsprachliche Gymnasium von Worms, waren da in einer Klasse von anfangs 30 Kindern, waren 8 Mädchen und alle anderen Jungs. Und viele Lehrer noch wirklich auch aus der Nazi-Zeit hatten da überlebt und das entsprechende Gedankengut, aber sich von dem nicht verabschiedet. Und es gab auch noch körperliche Strafen in der Unterstufe. Also es ging schon sehr autoritär zu. Und mich hat es schon oft zum Widerspruch gereizt. Mein Bruder auch, der flog dann sogar von der Schule, kam ins Internat. Ich wurde dann Schulsprecherin und kämpfte für mehr Transparenz in der Schule bei der Notengesetzgebung und kämpfte dafür, dass wir teilnehmen durften. Das war aber sozusagen dann schon nach 68, also da war ich dann ja 15, 16 oder so. Und wir haben uns da teilweise auch durchgesetzt. Wir haben das Morgengebet abgeschafft. Wir haben abgeschafft, dass man aufstehen musste, wenn der Lehrer in die Klasse kam. Und das waren ja alles noch so, das war noch ein richtiger Drill.
Übrig geblieben. Sozusagen.
Ja, das war wirklich, da hatte man stramm zu stehen morgens, wenn der Lehrer in die Klasse kam. Es waren meistens Lehrer. Später kamen dann auch vereinzelt Lehrerinnen, aber die waren noch sehr rar gesät in meiner Zeit dort.
Also ich habe gelesen, ursprünglich haben Sie sich für die Paläontologie interessiert und auch als möglichen Broterwerb, also für das Erforschen von Fossilien. Das ist natürlich was ganz anderes als Journalismus.
Das stimmt, ja. Ich war ja immer sehr tierverrückt. Also eigentlich wäre ich am liebsten Zoodirektorin geworden oder sowas, Zoologie. Und dann rückte plötzlich die Paläontologie in mein Gesichtsfeld, weil ich einen Schulfreund hatte, dessen Hobby es war, in die Kiesgruben zu fahren und da nach Fossilien zu gucken. Und da hat er mich mitgenommen und dann haben wir das zusammen gemacht. Und es wurde dann ein richtiges Hobby. Also ich habe kleine Mammutbackenzähne gefunden. Wir sind natürlich abends hingefahren im Sommer, wenn der Kiesbagger weg war, wenn die Arbeiter weg waren und haben geguckt, was die so zutage gefördert hatten. Und da waren natürlich auch Katzenschädel und kleine Haifischzähne. Das war ja ein Meer damals in Rheinhessen. und solche Sachen, kleine Mammutschienbeine, das liegt alles in einer Vitrine bei mir, haben wir selber auch präpariert und mit einem Lack versiegelt, sodass es also nicht auseinanderfiel an der Luft. Das fand ich also hochspannend, habe das auch als Abiturthema dann gewählt, die Erdzeitalter, und da meine Note verbessert im Abitur. Aber dann stellte sich heraus, dass ich dafür natürlich auch ein Numerus Clausus brauche, wie für Biologie und Zoologie auch, und dann habe ich davon wieder Abstand genommen.
Ja, und dann sind Sie zum Journalismus gekommen.
Das hat noch ein bisschen gedauert. Das war so wirklich auf Umwege, weil ich lange nicht wusste, was ich machen soll. Ich habe dann studiert, weil ich auch Literatur begeistert war. Durch meine Mutter kam das, die mir auch früh in der Schulzeit schon die großen Russen zu lesen gab. Also Gogol hatte ich dann schon gelesen, Die toten Seelen und Dostojewski, Schuld und Sühne und sowas. Und war begeistert davon, und dann dachte ich, ach, dann studiere ich doch Germanistik. Ich las natürlich auch ganz viele deutsche, auch ältere Literatur, Thomas Mann und Effi Briest und diese Sachen, und Slawistik, also deutsche und russische Literatur, das hat mich interessiert. Und das habe ich ja auch bis zum Abschluss gemacht, war dann auch recht begeistert von Russisch und bin auch öfter in die Sowjetunion gereist. Ging leider nicht länger, es ging immer nur so Ferienkurse, es war ja noch der eiserne Vorhang damals. Ich hätte wahnsinnig gern natürlich ein Jahr da studiert, dann könnte ich es auch heute besser. So ist wieder ziemlich viel verloren gegangen. Aber ich wusste trotzdem lange nicht, was ich werden sollte. Lehrerin lag nahe, bekam dann tatsächlich auch einen Referendariatsplatz in Göppingen. Und dann kam mir irgendwie der Rundfunk in die Quere. Dann lernte ich jemanden kennen. Ich sagte, bewirb dich doch mal, du hast eine gute Stimme. Bewirb dich doch mal beim SWR. Und da habe ich mich auch beworben bei irgendeinem Chefsprecher damals, ihm ein Band geschickt. Aber dann ergab sich auch über jemanden, den ich kannte, dann beim WDR-Volontariat eine Möglichkeit. Und dachte ich, ja, das ist eigentlich auch toll. Dann bin ich nach Köln gegangen und habe dann Volontariat gemacht. Also erst als freie Mitarbeiterin. Und nee, Stadtanzeiger war
genau,
das. Genau,
Stadtanzeiger
und dann erst WDR. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Also so bin ich dann über Umwegen leider gar nicht zum Radio gekommen, sondern gleich ins dritte Fernsehprogramm.
Ja, und dann nach einer gewissen Zeit, 1989, zu Mona Lisa.
Ja.
Wie lief das eigentlich? Also da war ja am Anfang Maria von Welser.
Genau.
Und das Konzept, das Anfangskonzept ist irgendwie nicht so aufgegangen.
Nee, das war also nicht von ihr so geplant, sondern von einem natürlich männlichen Vorgesetzten, der dachte, wir machen so eine bebilderte Brigitte, so eine Frauenzeitschrift und ein bisschen Kochrezepte, bisschen Astrologie, bisschen Stilberatung, Mode, Strecken, also eine bebilderte, eine fernsehgerechte Frauenillustrierte. Und das lief zu dieser Zeit nicht mehr. Das war ja 1988, ja genau, 88. Da war ja auch die Frauenbewegung schon längst etabliert und da war das irgendwie ein völliger Rückschritt. Und dann dieses erste Jahr lief dann nicht so gut und dann haben sie sich besonnen und Maria von Welser hat das natürlich vor allem angestoßen, da auch eine Veränderung herbeizuführen. Und irgendjemand hatte mich dann in der Aktuellen Stunde gesehen und hatte mich bei Dreisat noch beworben. Und dabei bin ich irgendwie, genau, von der rechten Hand unseres Intendanten Stolte, die hatte ich damals im Interview, so war's. Und dann sagte die, ach, Mona Lisa, die suchen eine zweite Moderatorin und wäre das was für sie? Und dann habe ich gedacht, ja klar, es war eigentlich wie ein Geschenk des Himmels. Und dann haben wir das ja auch gut umgekrempelt, das Magazin. Das wurde dann wirklich relevant mit einem Hauptthema pro Sendung. Und wir haben wirklich alles über Frauen im Knast und Kindesmissbrauch und Politikerinnen und Renten, verarmte Rentnerinnen. Und also wir haben sozusagen die ganze Bandbreite, habe ich in den 10 Jahren moderiert. Und das war eine sehr schöne Arbeit.
Gab es da noch sowas wie eine Lieblingssendung, Lieblingsthema, wo Sie sich heute noch dran erinnern? Mensch, das
war... Ach, da gab es schon in den 10 Jahren,
mehrere,
das waren schon mehrere.
Ja.
Ja. Also manchmal hatten wir so reine Diskussionssendungen über, wenn es so ein heißes Debattenthema gab, wie zum Beispiel auch 218. Daran erinnere ich mich gut, da war so eine vehemente Abtreibungsgegnerin dabei und Jutta von Ditfurth als Gegenpart, also das war... da ging es zur Sache und da bin ich, glaube ich, auch nicht ganz neutral geblieben, was man ja soll als Moderatorin. Aber diese Sendung jedenfalls habe ich in Erinnerung über Abtreibung, dass die wirklich hoch herging und uns alles sehr aufgewühlt hat und, glaube ich, auch eine hohe Quote hatte natürlich. Aber da habe ich viele, viele Briefe bekommen.
Und nochmal zurück zu Ihrem Studium kurz, also Slawistik, Russisch gelernt, aber eben immer nur für ein paar Wochen, haben Sie gesagt. Haben Sie mal irgendwie auch mal mit dem Gedanken gespielt, Korrespondentin zu werden in Russland?
Ja, natürlich. Mhm. Das habe ich mir auf jeden Fall vorgestellt und hätte es auch reizvoll gefunden, aber da hätte mein Mann nicht mitgespielt. Wir haben ja dann 85 geheiratet. In der Heutezeit hatte ich dann ja auch schon 2 kleine Kinder und da hätte mein Mann nicht mitgespielt, nach Russland zu gehen. Also der hat ja schon auf seinen Job verzichtet als Textchef. Bei Hightech war der ja am Anfang. und hat dann alles hingeworfen, wie ich das erste Kind bekam, weil wir uns so abgesprochen haben, dass ich dann das weitermachen kann, weil es beim Fernsehen wäre es schon schwierig gewesen, da lange auszusetzen. Damals war das noch nicht, sozusagen noch nicht vorgesehen, dass Frauen schwanger und Mütter würden und dann voll weiterarbeiten. Und es ging dann tatsächlich nur so. Kindergartenplatz oder Kitaplatz oder sowas gab es gar nicht in München für uns. Für kleine Kinder unter 3 oder auch noch nicht mal unter 4. Und insofern hat er dann verzichtet und als freier Journalist weitergearbeitet zu Hause, was natürlich auch nicht so einfach ist. Und mir ermöglicht, weiterzumachen.
Aber Sie haben auch immer betont, Sie selber auch, dass Mann mit einem N geschrieben, im Leben klare Prioritäten setzen muss und dass das bei Ihnen eindeutig die Familie sei.
Ja, also natürlich ist die Arbeit schon auch genauso wichtig. Aber wenn ich, sagen wir mal, mich jetzt hätte entscheiden müssen für Arbeit oder Familie, so wie das meine Schwestern noch mussten, die mussten sich entscheiden und haben sich dann für die Familie entschieden und sind zu Hause geblieben. Und das fand ich natürlich schrecklich, weil es immer die Frauen waren, die sich entscheiden mussten und dann auf eines verzichten mussten. Wir fanden beide, mein Mann und ich, dass beides zum Leben dazugehört und zum Lebensglück. Und deswegen haben wir uns ganz früh auch verabredet schon, also im Grunde schon bei den ersten Treffen, wo wir uns klar wurden, dass wir gerne zusammenbleiben würden, dass wir uns auch alles teilen wollen. Also auch die Familienarbeit und die Berufstätigkeit. Und das haben wir so gemacht. Trotzdem schließt es nicht aus, dass einer mal zurücksteckt. Ich habe natürlich immer dafür gekämpft, dass die Kinderversorgung besser wird, dass die Kinderbetreuung, dass es Familien erleichtert wird, dass die Steuergesetzgebung eine andere wird und so weiter. So dass es eben möglich wäre, wie in Frankreich für berufstätige Frauen locker mal 3 Kinder zu kriegen. Nebenher, das machen die. Und haben auch eine höhere Geburtenrate als Deutschland. Aber das war bei uns immer verpönt und ist im Grunde jetzt erst so in den letzten 10 Jahren so langsam gewachsen, dass es etwas besser würde mit Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz. Aber unter 3, also ist es für viele Frauen immer noch ganz schwierig.
Ja, oder eben in den Ballungszentren, weil Sie vorhin München angesprochen haben. Ja. Da ist es eben auch extrem schwierig, selbst wenn dieser Rechtsanspruch besteht. Ja. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben immer dafür gekämpft, dass sich da was bessert. Damit meinen Sie mit Ihrer journalistischen Arbeit?
Ja, innerhalb der journalistischen Arbeit, genau.
Und ich nehme mal an, trotz dieser gütlichen Einigung zwischen Ihnen und Ihrem Mann und dass Sie das so beschlossen haben, werden auch da Konflikte nicht ausgeblieben sein oder es wird auch mal vorgekommen sein, dass er dann doch geschimpft hat und gesagt hat, Mensch, du arbeitest zu viel, du hängst dich da zu sehr rein.
Also ich möchte jetzt keine Idylle malen, aber tatsächlich kann ich mich gar nicht erinnern, dass er da geschimpft hätte an irgendeiner Stelle. Es ist ihm nicht sehr schwer gefallen. Er ist ein glänzender Schreiber, aber er ist niemand, der sich gern in ein Team einfügt und vor allem nicht jemandem gehorcht, der irgendwie dümmer ist als er selber, wie er das formuliert. Und manchmal hatte er das Gefühl, er hat einen Chefredakteur, der dümmer ist als er und dann bescheuerte Überschriften über seine glänzenden Artikel setzte und sowas. Das war da gerade vorgefallen. Ich weiß noch, das war ein Artikel über Umweltpolitik. Und der Chefredakteur hat dann die Überschrift gewählt, wie das Ozonloch seine Wunden leckt. Und da war gesagt, so Schluss aus, da kündige ich jetzt. Da setze ich mich doch lieber zu Hause hin, versorge mein kleines Baby und schreibe viele gute und kluge Bücher oder Artikel oder sonst was.
Klingt gut. Erziehung, das ist auch ein wichtiges Thema für Sie. Neben Feminismus und Qualitätsjournalismus 2001 haben Sie zusammen mit Ihrem Mann ein Buch über den Erziehungsnotstand veröffentlicht. Und da gab es dann damals um dieses Buch herum auch sehr viele kontroverse Diskussionen im Kontext dessen, dass Sie sagen, Persönlichkeit müsse vor Know-how gehen, Bildungspolitik dürfe entsprechend nicht nur den Interessen der Wirtschaft dienen. Haben Sie im Umfeld Ihrer Kinder damals diesen Erziehungsnotstand so sehr wahrgenommen, dass Sie dadurch motiviert wurden, dieses Buch zu schreiben?
Ja, das war tatsächlich so. Wir sind ja keine Pädagogen und keine Fachleute für diese Erziehungsfragen, aber als Eltern insofern doch kompetent und haben dann dieses Buch geschrieben aus der Erfahrung heraus, dass sich in den Schulen auch so dieses Kästchendenken fortsetzt und dieser Drill, dass Kinder wirklich eben auf Kompetenzen gedrillt werden und dass dieser ganzheitliche Aspekt, der uns am Herzen liegt, einfach zunehmend keine Rolle mehr spielte. Das hat sich auch fortgesetzt in der Bologna-Reform in der Universität, nicht diese Verschulung von allem. Und dass jeder Lehrer im Grunde nur noch ein Fach studiert, aber eben nicht mehr Pädagogik oder das ganzheitliche Wohl des Kindes im Fokus hat. Und dagegen hat sich dieses erste Buch gerichtet. Auch Mathematikunterricht, der hat sich gegenüber dem, unter dem ich schon gelitten habe, in meiner Schulzeit überhaupt nicht verändert gehabt bei meinen Kindern. Da war das wieder so, dass Lehrer mit dem Rücken zur Klasse stehen und dann stundenlang Formeln an die Tafel schreiben und wer nicht mitkommt, hat Pech gehabt. Und wir haben dann erlebt, wie unsere Kinder in der Mittelstufe dann mal ein halbes Jahr nach Amerika gegangen sind, in eine Gastfamilie und eine staatliche Schule besucht haben, wo die Lehrer alle an der Schule blieben den ganzen Tag und die Kinder konnten, wenn sie was nicht verstanden hatten, nach dem Unterricht zu den Lehrern hingehen und Lehrerinnen und nachfragen. Und die haben dann bereitwillig erklärt. Und bei denen galt sozusagen das Motto, wenn ein Kind was nicht versteht, dann ist nicht das Kind schuld, sondern wahrscheinlich ich. Und das fanden wir unglaublich beeindruckend und wirklich auch das Gegenteil von der Einstellung deutscher Pädagogen und Pädagoginnen.
So grundsätzlich nochmal, wie haben Sie das eigentlich gemacht, da nochmal neben der Tätigkeit als Fernsehmoderatorin dann auch noch Bücher geschrieben. Wie ging denn das noch?
Ja, ich war immer frei. Es ist ja oft so bei weiblichen Moderatoren, dass sie eher frei sind als festangestellt. Und das hatte aber für mich schon viele Vorteile auch, weil ich eben dann in der Woche, in der ich mich moderiert habe, ich habe mich ja abgewechselt mit Maria von Welser, dass ich dann auch frei hatte. Das heißt, ich konnte mich um die Familie kümmern und hatte dann auch Freiraum, eben was zu schreiben. Und das fand ich immer ganz schön. Das war ja auch in der Heute-Zeit noch so. Das hat mir gut gefallen, weil man dann einfach mal so am Stück was in die Tiefe gehen konnte und nicht diese kurzen Nachrichtenhäppchen von 30 Sekunden. Das ist natürlich auch unbefriedigend manchmal bei manchen Themen, wo man gerne mehr nachforscht.
Auf jeden Fall. Und dieser Wechsel von Mona Lisa zu heute, wie ist das überhaupt passiert? Wie ist es dazu gekommen?
Ja, die suchten damals bei der Heute, waren es dann noch 4 Moderatoren, also 2 Frauen, 2 Männer. Und die wollten das umstellen, also auf weniger Köpfe und wollten es überhaupt, die Sendung auch modernisieren. Und sie suchten einfach ein neues Gesicht. Und der Redaktionsleiter damals hat mich bei Mona Lisa gesehen. Und dann trafen wir uns in Ägypten, witzigerweise, weil ich da eine Sendung machte über Beschneidung von Frauen für Mona Lisa. Und er war da, weil er unseren Auslandskorrespondenten in Ägypten besuchte, aus irgendeinem Grund. Und dann trafen wir im Hotel aufeinander und haben uns den ganzen Abend unterhalten. Und da war er so angetan, dass er mich dann sofort vorschlug als neues Gesicht für die Heute. So kam das.
Also irgendwie wirklich ein Zufall dann.
Es sind immer auch Zufälle und ja, ja, klar.
Und so in diesen End-90er Jahren, es wird ja viel geredet über alles und auch über das ZDF und über die Atmosphäre im ZDF. Wie haben Sie die damals in Ihren Anfangsjahren erlebt? Also Sie waren da ja kein junges Küken mehr, Sie waren schon eine gestandene, erfahrene Journalistin und Frau. Wie war das im ZDF in den Anfangsjahren bei Ihnen?
Also zunächst mal war es so, dass es natürlich viel weniger Frauen gab, auch in der Nachrichtenredaktion, wo es heute fast 50-50 ist, Frauen, Männer. Also wohlgemerkt nicht in der Hierarchie, nur in der breiten Redaktion. Das waren damals höchstens 10% Frauen. Und die Frauen gewannen an Einfluss vor der Kamera, aber in der Hierarchie, die war natürlich rein männlich. Also bis oben hin, angefangen bei den Schlussredakteuren, waren alles Männer und Abteilungsleiter und Hauptabteilungsleiter und Chefredakteur und so weiter. Insofern war das schon eine patriarchale Angelegenheit, aber wie überall auch. Also ich habe es beim WDR offen gestanden auch nicht anders erlebt. Und das Binnenklima war gar nicht so schlecht. Zum Beispiel bei der hoch angesehenen Zeit, bei der ich ja mal praktiziert habe, habe ich da anderes erlebt, nämlich sexuelle Übergriffe und nicht nur ich, sondern sehr viele Praktikantinnen oder Hospitantinnen bei der Zeit. Und beim WDR war, glaube ich, die Stimmung auch nicht so sehr gut. Also das habe ich auch eher als sehr großen Druck empfunden, den man so auf Einzelne ausgeübt hat. Das war beim ZDF eigentlich nicht so. Es war natürlich klar konservativ ausgerichtet, aber es hängt ja immer auch so von oben ab. Und Intendant Stolte war sicher autoritär, aber trotzdem ein ausgesprochen höflicher Mensch.
Also Sie sind ja selber immer sehr selbstsicher und selbstbewusst rübergekommen und dieses positive Image hatten Sie auch schon sehr früh weg. Ich habe gefunden, schon nach einem Jahr auf dem Bildschirm als heute Moderatorin hat Ihnen die Süddeutsche Zeitung ein dosiertes Lächeln, professionelle Distanz und Hang zur Perfektion attestiert. Sind Sie eigentlich wirklich so, wie Sie gewirkt haben, wie Sie da beschrieben wurden, perfektionistisch?
Nein, natürlich nicht. Aber professionell bin ich. Insofern weiß ich, wann ich auch mal, also dass ich in der Heute-Sendung nicht ausflippen kann, ist klar. Und dass ich da auch nicht weinen sollte bei schrecklichen Unglücken oder sonst irgendwelche Emotionen zeige oder politische Vorlieben. Das gehört einfach zur Professionalität dazu und zur professionellen Distanz, die einen ja auch schützt. Und man darf ja auch den Zuschauern nicht irgendwie andeuten oder vorgeben, welche Empfindungen sie haben sollen oder welche Gefühle, sondern das muss man schon wirklich so neutral wie möglich machen. Perfektionistisch, mit dem Erscheinungsbild bin ich schon ein bisschen perfektionistisch, ja. Also mir war es schon wichtig, dass ich adrett aussehe. Jedenfalls so aussehe, dass man nicht irgendwie denkt, ach, was hat sie heute wieder an und guck mal, die Haare liegen nicht. Weil sowas ja alles ablenkt. Also ich denke so, wie auch Dagmar Berghoff war ja auch völlig perfekt immer und immer die gleiche Frisur. Das hilft einfach, sich auf den Inhalt zu konzentrieren, glaube ich.
Wichtiges Thema, über das wir noch reden sollten, ist MeToo. Wie diese Bewegung im ZDF erlebt? Konnte man da was spüren? Wie war das?
Ja, im ZDF gab es, meines Erachtens, gab es gar keinen Fall.
Es
war wieder der WDR und andere. Also ich persönlich fand natürlich diese MeToo-Bewegung großartig und finde sie immer noch großartig und sie hat viel bewegt. Und ich reagiere auch allergisch gegen Menschen, die mit dem Einwand kommen, ach, 30 Jahre lang haben sie den Mund gehalten und plötzlich fällt ihnen ein, dass das und das war. Ich habe das ja selber auch erlebt und habe in der Zeit, in der ich bei der Zeit war, zwar mit Kolleginnen darüber gesprochen, aber auch nicht den Kollegen irgendwie zur Rede gestellt oder geschweige denn ihn angezeigt, weil mir vollkommen klar war, dass damit meine Karriere an der Stelle beendet gewesen wäre, noch bevor sie angefangen hat. Das war einfach so. Und deswegen ist es wirklich unredlich und ein bisschen gemein zu sagen, jemand hat 30 Jahre lang den Mund gehalten. Wenn jemand genau weiß, dass er nicht gehört wird oder die Frauen, dann hat es auch keinen Sinn. Aber mit MeToo haben eben durch einzelne mutige Protagonistinnen ist das endlich mal debattiert worden, dass es eben, und zwar bis heute, solche Übergriffe gibt. Und dass wir darüber reden müssen und dass das daran liegt, dass die Macht eben vollkommen ungleich verteilt ist, auch noch in Redaktionen und aber im Grunde auch überall. Kann man sagen, auch niemand redet über die Friseurin, die von ihrem Chef betatscht wird oder über die Verkäuferin oder die Frau an der Ladenkasse. Das stimmt, aber zunächst mal müssen eben bestimmte Frauen an der Front sozusagen vorpreschen und dann kann man das auch gesamtgesellschaftlich aufarbeiten und ein Klima schaffen, dass es Männern wirklich verunmöglicht, so etwas ungestraft zu tun. MeToo, dass wir darüber berichten und so, das war gar keine Frage. Je mehr Frauen in diesen 20 Jahren sind ja immer mehr Frauen auch dazugekommen. Das hat natürlich auch unsere Situation bestärkt.
Sind immer mehr Frauen dazugekommen, sagen Sie jetzt?
In der Redaktion.
Ja, da fällt mir gleichzeitig noch die Studie der Uni Rostock ein, die da im vergangenen Jahr rausgekommen ist, über das Verhältnis der Geschlechter im Fernsehen heute, dass da nur bis zum Alter von Mitte 30 die Situation ausgewogen sei, besagt diese Studie. Danach kämen auf eine Frau 2 Männer, jenseits der 40 dann schon 4 Männer und jenseits der 50 auf eine Frau im Fernsehen 8 Männer. Womit wir beim Thema Alter wären. Wie haben Sie es geschafft, so lange auf dem Bildschirm zu bleiben?
Ja, auch das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden oder beziehungsweise in den Schoß gelegt worden, so besser Wiege sowieso nicht. Aber diese Studie von der Uni Rostock ist sehr gut und hat auch sehr viel bewegt. Die hat offengelegt, dass es wird ja gerne so argumentiert, ja, Bundeskanzlerin ist eine Frau. Werden die Frauen aufgezählt, die sozusagen in der Öffentlichkeit stehen? Und Schirmer hat damals bei der FAZ den berühmten Artikel Männerdämmerung geschrieben und die mächtigen Frauen dieser Republik aufgezählt, viele Witwen darunter von bedeutenden Männern, die irgendwelche großen Unternehmen weitergeführt haben. Also man greift sich gerne die Frauen, die vorne stehen, heraus und sagt, was wollt ihr denn noch? Ihr habt doch alles, ihr seid doch gleichberechtigt. Aber so ist es eben nicht und das hat diese Studie sehr gut belegt.
Deutlich machen.
Genau. Je älter eine Frau wird, desto seltener ist sie zu sehen. Also die jungen Frauen präsentiert man gerne, aber sowohl in den Machtpositionen wie auch auf dem Bildschirm mit zunehmendem Alter, im Abstand von 10 Jahren, werden die Frauen immer weniger. Und ich war ab meinem 50. Lebensjahr, war ich die älteste Frau auf dem Schirm zur Primetime. Und das habe ich schon mit 50 festgestellt. Und das hat sich bis zu meinem Ausscheiden jetzt mit 66 nicht geändert in den letzten 16 Jahren. Ich war immer die Älteste. Und ich habe darüber deswegen ja mit 50 schon ein Buch geschrieben oder kurz nach 50 die Reifeprüfung und habe genau dieses Thema ausführlich behandelt. Und auch die im Grunde altersrassistische Einstellung gebrandmarkt und belegt anhand von vielen Sprüchen, vor allem auch Zeitungsartikeln über Frauen und wie über Frauen gelästert wird. Und da habe ich tatsächlich auch mal Sprüche im ZDF aufgeschnappt, die sehr frauenfeindlich waren, wenn es um Falten ging oder so. Also bei der krachen ja schon die Nähte, hat einer mal gesagt, über eine andere Moderatorin, die älter war und ihm geliftet erschien. Also das ist noch ein Feld, wo wir viel tun müssen und ich habe dafür gekämpft. Kann ich schon auch sagen, dass ich am Ball bleiben durfte.
Wie haben Sie das gemacht?
Das kann man nur mit Gesprächen und Selbstbewusstsein und indem man deutlich macht, dass es, also in meinem Fall war es für mich einfach, weil ich einen Kollegen hatte, der genauso alt ist wie ich, nämlich Klaus Kleber. Und da stand es nie in Frage, dass der natürlich, wie alle vor ihm, auch Wolf von Lojewski und überhaupt alle Männer, Klaus Seibel in der Heute, alle bis zur Rente locker moderiert haben. Und bei den Frauen, die Frauen verschwanden plötzlich nach 50. Und das habe ich in Gesprächen, wenn es um Vertragsverlängerung ging, natürlich thematisiert. Habe gesagt, also wenn das Männer immer so lang, wieso eigentlich die Frauen nicht? Habe ich gesagt, nee, warum? Warum sollte ich mich? Ich habe doch ein gutes Feedback. Das kommt ja auch noch hinzu. Das wird ja immer geprüft, wie man ankommt beim Publikum. Und es war bei mir immer ausgesprochen gut, die Rückmeldungen. Also da konnten sie auch nicht sagen, nee, die wollen sie nicht mehr sehen, die Leute. Und ich glaube, das hat sich inzwischen, jetzt haben wir ja auch eine Hauptabteilungsleiterin, die da auch sehr sensibel ist in dieser Beziehung, Bettina Schausten. Und ich glaube, das ist jetzt vorbei. Ich glaube, jetzt ist es so, dass man da keine Unterschiede mehr macht, hoffe ich jedenfalls.
Mussten Sie denn Konzessionen machen?
Konzessionen?
Ja, damit Sie so lange auf dem Bildschirm bleiben durften?
Nö, kann ich nicht sagen.
Mhm. Okay. Das war jetzt über dieses, wie es gelungen ist, dass Sie so lange auf dem Bildschirm bleiben konnten und sich da auch durchgesetzt haben. Wie sah es denn innerlich aus? Also 50 werden, 60 werden. Wie war das für Sie?
Also als ich dieses Buch geschrieben hatte mit der Reifeprüfung, habe ich wahnsinnig viel Post und Zuspruch bekommen von Frauen dieses Alters, auch von älteren Frauen, damals älteren, die über 60 waren und geschrieben haben. 50 ist natürlich so eine Schwelle, wo man so ein bisschen auch das Gefühl hat, oh Gott, jetzt beginnt das Alter so langsam. Man ist so auf dem Höhepunkt, fühlt sich eigentlich noch blendend, sieht auch noch gut aus, aber hat so das Gefühl, jetzt geht der Weg so in die andere Richtung. Und das hat mir schon zu schaffen gemacht. Deswegen habe ich das Buch ja geschrieben, sonst hätte ich es nicht schreiben müssen. Das ist nicht so einfach, weil man vorher hat man immer so ganz viel Zukunft und dann plötzlich sieht man das Ende der Laufbahn in Sicht oder überhaupt auch des Lebens. Aber dann haben mir viele Frauen gesagt, es wird einfacher mit 60. Warten Sie es ab, man gewöhnt sich dran und man gewinnt auch eine ganze Menge dazu. Und ich muss sagen, das stimmt auch. Die Schwelle, jetzt 60 zu werden, war überhaupt nicht so schwer wie 50 zu werden, weil ich mich schon irgendwie dran gewöhnt hatte und mich auch sicherer fühlte. Und man gewinnt natürlich auch an Souveränität dazu. Das ist ganz schön. Mit dem Alter muss ja auch irgendeinen Vorteil geben. Und insofern finde ich es auch jetzt nicht schlimm, dieses Alter zu haben. Aber natürlich, wenn man aufhören muss zu arbeiten oder sich dann einfach was Neues suchen muss, ist das dann nochmal eine Schwelle. Aber muss halt jeder durch, es hilft ja nichts.
Und Ihre letzten Jahre auf dem Bildschirm, um doch nochmal wieder zum Professionellen zurückzukommen, Ihre letzten Jahre auf dem Bildschirm sind ja dann doch noch ziemlich turbulent geworden durch diese Thematik, die wir vorhin schon ansatzweise angerissen hatten. Da ging es los mit dem Gendern. Sie sind vom Journalistinnenbund mit der Hedwig-Dohm-Urkunde ausgezeichnet worden für Ihr Lebenswerk. Und der Journalistinnenbund setzt sich ja ganz intensiv fürs Gendern ein und hat auch dieses Projekt genderleicht.de vom Bundesfamilienministerium lange gefördert. Haben Sie also schon vor dieser Begegnung mit dem Journalistinnenbund gegendert?
Gendern ist ja im Grunde, heißt ja nichts anderes, dass man Frauen sichtbar macht in der Sprache. Und das habe ich sozusagen auch schon durch Mona Lisa, das war mir in Fleisch und Blut übergegangen längst. Und ich habe immer versucht, Frauen zu benennen auch und nicht nur sagen, die Journalisten, die Lehrer, die Politiker, sondern immer auch die Politikerinnen und die Journalistinnen und so weiter. Aber ich habe eben wie viele auch beide Formen benutzt. Das ist ja manchmal in Nachrichten, wenn man viele aufzählen muss, dann etwas mühsam. dann versucht man es sozusagen abwechselnd zu sagen. Also dann sagt man Journalistinnen und Lehrer und Ärztinnen und Krankenpfleger, also dass man sozusagen das Geschlecht abwechselt. Oder in letzter Zeit, das Partizip hat mich erst immer gestört, wie Studierende und so. Da habe ich mich lange gegen gewehrt, weil ich das irgendwie künstlich fand und komisch. Aber dann habe ich doch es auch benutzt, weil es gibt ja auch die Reisenden, da stört es einen gar nicht, weil man dran gewöhnt ist. Oder Stimmt. Der Vorstandsvorsitzende, da ist man auch dran gewöhnt an das Partizip. Also die deutsche Sprache ist ja nicht logisch. Also insofern habe ich dann auch das Partizip gerne benutzt, aber eben noch nicht den Genderstern. Aber für dieses ohne Genderstern gendern wurde ich dann ausgezeichnet. Und das hat mich bei der Verleihung der Hedwig-Dohm-Urkunde hat mich dann natürlich motiviert, mir auch dieses Gender-Leicht-Projekt anzuschauen und mir zu überlegen, ob es wirklich so abwegig ist, diesen Stern zu benutzen. Ich habe es vorher nicht gemacht, weil ich dachte, es ist auch künstlich irgendwie und schwierig zu sprechen. Man stolpert drüber, es ist ja ein Stolperstern auch. Aber mich hat dann überzeugt, dass es im Grunde auch eine sehr ökonomische Form ist, gerade bei den Nachrichten, weil man eben nur ein Wort braucht. Und dass man statt dem generischen Maskulinum dann mit dieser Mini-Pause und das Innen dran hängt, dass man wirklich wunderbar beide Geschlechter kombiniert und sogar noch Trans-Personen und non-binäre Menschen mit einschließt, mit inkludiert und damit viel mehr Menschen anspricht als vorher und Frauen vor allem auch sichtbarer macht. Und das hat mich überzeugt und deswegen habe ich dann auch damit angefangen, nicht ahnend, dass es solche Reaktionen hervorruft, wie sie dann tatsächlich
gekommen sind. Also wirklich auch Shitstorm-like.
Ja, also ich bin ja nicht in den sozialen Medien, Gott sei Dank, und bin auch sehr froh darüber. Aber trotzdem hat es mir gereicht, was dann über E-Mail und ans ZDF und auch schriftlich in langen Briefen und Episteln von Professoren und Doktoren und also vielen, vielen Männern, älteren Männern, wie man an den Namen ja sieht, gekommen sind, aber natürlich auch vereinzelten Frauen, die also wutentbrannt reagiert haben. Und das ist das, was ich irgendwie gar nicht verstanden habe. Man kann ja einen Brief schreiben und sich beschweren und sagen, mich stört diese Form aus diesen Gründen und ich finde, das verhunzt die Sprache und so, alles okay. Und dann sachlich argumentieren. Und das generische Maskulinum hat den und den Vorteil und wir kennen es jetzt seit Jahrhunderten und so. Dann kann man auch sachlich darauf antworten. Aber dass man so wirklich persönlich angegriffen wird und auf eine Art und Weise, die zeigt, dass da jemand zutiefst emotional angefasst ist und überreagiert geradezu, das fand ich schon sehr erstaunlich und auch bezeichnend.
Und diese Heftigkeit dieser Reaktionen hat schon auch mit dazu beigetragen, dass Sie dann dieses Buch Vermintes Gelände, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert, mit Ihrem Mann zusammen
geschrieben. Ja, genau. Ich war dann auch teilweise bedrückt abends und wir haben natürlich da viel drüber gesprochen und das hilft einem ja auch. Und auch darüber gerätselt, wie diese enorm emotionalen Reaktionen und Überreaktionen zustande kommen und warum. Und da kamen wir so in unseren Gesprächen darauf, dass dieses Gender-Sternchen auch symbolhaft steht für etwas anderes, für eine Entwicklung in der Gesellschaft, die manchen nicht passt. Und wenn Konservative nicht mehr wissen, was konservativ ist, dann wissen sie es spätestens, wenn jemand gendert, weil sie sich dann wirklich um dieses Gender-Sternchen sozusagen als Fixsternchen versammeln können, wie so eine Standarte und dagegen zu Felde ziehen. Es steht einfach auch für eine veränderte Gesellschaft. Wir leben jetzt nicht mehr in dieser rein männlich dominierten, weißen, biodeutschen Gesellschaft der 50er und 60er Jahre, sondern in einer viel bunteren Gesellschaft, in der viel mehr Frauen mitsprechen und vor allem aber auch andersethnische Gruppen und Minderheiten sich lautstark zu Wort melden, also multigeschlechtlich, multireligiös, multikulturell. Und das Gendersternchen ist ein Ausdruck dieser Entwicklung. Und ich glaube, deswegen provoziert es so, weil es für etwas steht, was viele ältere Menschen, Männer in der Hauptsache zutiefst ablehnen.
Also eine Polarisierung, die da stattfindet, die Ihnen Sorgen macht.
Ja, mit der Polarisierung, das wird einem ja gern vorgeworfen, dann, dass man sozusagen die Gesellschaft spaltet, auch in vielen Briefen. Das ist ja immer die Frage. Das sagen ja immer die, die sozusagen die ihre Mehrheit und ihre Dominanz bedroht fühlen. Für die anderen ist es einfach eine Debatte, die sie meinen, führen zu müssen und die ich auch meine, führen zu müssen. Denn Debatten gehören zu einer Demokratie und die Sprache verändert sich, so wie sich die Gesellschaft verändert. Und darüber müssen wir eine Debatte führen. Und ich plädiere nur dabei für mehr Gelassenheit, weil wir können ja die Argumente austauschen. Und ich bin auch nicht missionarisch unterwegs. Also ich halte es auch für möglich, dass das Gendersternchen wieder verschwindet, weil es sich nicht durchsetzt. Das muss man einfach abwarten. Wir probieren es jetzt mal aus. Ich probiere es aus und mein Mann auch. Wir haben einen Freund, der einer großen Stiftung vorsteht. Und der sagt, wir haben diese Frage des Gendersternchens auch in unserer Stiftung diskutiert und festgestellt, die Schallgrenze ist Mitte 40, zwischen 40 und 50. Alles, was drüber ist, ist strikt dagegen und die unter 40 sind, für dieses gar kein Thema. Und mit dem Universitätspräsidenten in Mainz habe ich auch neulich gesprochen, der sagte auch, an der Uni ist es überhaupt kein Thema, da gendern alle. Also ich glaube, es ist schon auch eine Altersfrage und wird sich von daher vielleicht auch irgendwann von selber lösen.
Also zuletzt hat Navid Kermani ja in der Zeit geschrieben darüber und gesagt, seinem Eindruck nach würde das Gendern die Gleichberechtigung keinen Schritt voranbringen.
Ja, da frage ich mich, wie er dazu kommt, denn die Erfahrung gibt es ja gar nicht. Also wir gendern ja mal seit einem Jahr, jedenfalls öffentlich, andere vielleicht schon ein bisschen länger im Journalistinnenbund. Aber jetzt muss man ja mal 20 Jahre ins Land gehen lassen, um zu sehen, ob es die Gleichberechtigung voranbringt oder nicht. Oder sagen wir mal wenigstens 10 Jahre. Ich kann doch nicht jetzt, wenn etwas beginnt, sagen, es bringt die Gleichberechtigung keinen Schritt voran. Also ich schätze Navid Kermani über die Maßen. Er ist ein wunderbarer Schriftsteller und sicher auch ein großartiger Mensch. Ich habe ihn auch kennengelernt. Ihm ist unbenommen, diese Meinung zu haben. Aber ich spreche ihm tatsächlich die Kompetenz ab, zu sagen, das bringt die Gleichberechtigung nicht voran.
Aber nochmal zurück zu Ihrem Buch und zu der Polarisierung. Diese Polarisierung basiert ja nicht nur, also die tatsächlich zu beobachtende Polarisierung innerhalb unserer Gesellschaft, basiert ja eben nicht nur auf Sprache, sondern das machen Sie ja auch in dem Buch deutlich. Diese Polarisierung basiert auf vielen anderen Unterschieden und der Wahrnehmung dieser Unterschiede. Macht Ihnen das grundsätzlich Sorge? Wollten Sie mit dem Buch aufklären? Wie würden Sie das Ziel Ihres Buches bezeichnen?
Also was ja sozusagen jeder und jede konstatiert, ist, dass der Ton in unserer Gesellschaft sehr rau geworden ist. Und dazu haben die sozialen Medien ja ein gerütteltes Maß beigetragen. Und das muss einem Sorge machen. Das ist eine sehr unschöne Entwicklung. Und das ist ja auch Teil dieses Shitstorms gewesen, dass man Menschen einfach nur, weil sie eine andere Meinung haben, persönlich angreift und niedermacht, wenn jemand irgendetwas oder auch nur irgendeinen Fehler macht. Übrigens auch von links. Das passiert ja von allen Seiten. Also das ist nicht nur die extreme Rechte, die da radikal argumentiert, sondern auch natürlich auch auf der anderen Seite. Und das ist eine Entwicklung, die mir große Sorgen macht. Und ein Motiv, dieses Buch zu schreiben, war auch, dass wir diese Fälle, die zu solchen unglaublich heftigen Debatten geführt haben, dass wir die nachrecherchiert haben und aufgegriffen haben und klar gemacht haben, es war in Wirklichkeit ein bisschen anders. Es war nicht so polarisiert und so zugespitzt, wie es sich anhörte. Zum Beispiel als Amanda Gorman, die wunderbare Poetin in den USA bei der Inauguration von Biden, ihr großartiges Gedicht Upon the Hill vortrug, als das ins Deutsche übersetzt wurde und ein holländischer Verlag eine weiße deutsche Übersetzerin ausgewählt hatte, die dann, weil eine schwarze Übersetzerin sagte, warum eigentlich muss es jetzt wieder eine weiße machen, dann übertitelte eine große Zeitung die Debatte darüber, dürfen jetzt nur noch Schwarze von Schwarzen übersetzt werden. Also durch die Medien, auch durch die seriösen Medien, muss man dazu sagen, da ist jeder beteiligt, wird natürlich sowas enorm zugespitzt und schürt dann Emotionen. Und viele Leute lesen überhaupt nur noch Überschriften oder es wird dann weiter getwittert, aha, Schwarze dürfen nur noch von Schwarzen übersetzt werden. Jetzt dürfen Bücher von 60-jährigen weißen Männern nur noch von weißen Männern übersetzt werden und so weiter. Es wird immer ad absurdum geführt und diese Tendenz, das haben wir versucht jetzt einfach, indem wir nachgewiesen haben, dass diese schwarze Übersetzerin hat nur einfach in die Debatte geworfen. Die wäre vielleicht ein bisschen näher dran gewesen an der Nachfahrin einer Sklavin und hätte die Erfahrungen von Diskriminierung und so vielleicht einen Tick anders oder besser nachfühlen können. Das war nur ein Debattenbeitrag. Und wir müssen mal lernen, wieder ein bisschen auch unsere Emotionen ein bisschen zu kontrollieren und einfach mal mit etwas ruhigerem Blut die Sachen zu besprechen. Und das war auch ein Motiv für das Buch, also die Leute mal vielleicht von ihren Palmen teilweise runterzuholen und einfach mal für beide Seiten zu öffnen.
Ruhigeres Blut, Das liefert mir jetzt so ein bisschen das Stichwort, zum Ende zu kommen und nochmal zu fragen, wird es denn jetzt im Leben von Petra Gerster ruhiger? Beziehungsweise gibt es einen Plan für die Zeit, die da kommt?
Ja, also die nächste Zeit wird sicher ein bisschen ruhiger, weil das letzte Jahr, das war schon sehr anstrengend. Jetzt freue ich mich auf ein bisschen mehr Zeit, die ich auch brauche. Ich glaube nicht, dass es mir langweilig wird. Ich lese immer auch noch jeden Tag 3 Zeitungen und bin da 2 Stunden beschäftigt. Also es ist immer noch in mir drin, dieses informiert sein müssen und abends heute Journal und heute auch noch und Tagesthemen und so weiter.
Und die Feministin, was ist dann?
Die Feministin, die bin ich ja sozusagen von Natur aus. Die bleibe ich auch bis zu meinem Lebensende.